SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Christoph Knäher, Sportjournalist der Süddeutschen Zeitung, Fußballreporter, Fußballexperte. Unser Gast heute Vormittag. Guten Morgen und
guten
herzlich
Morgen.
Willkommen.
Guten Morgen, Dankeschön.
Heute Stuttgart, gestern Herzogenaurach.
Genau.
Wie war's?
Sehr zugeschlossen war es in Herzogenaurach, das muss man sagen. Erstmal haben wir all unser investigatives Geschick aufwenden müssen, um überhaupt da fündig zu werden, wo wir hin müssen, weil dieses Adidas-Camp ist ja so, ja so groß wie eine Kleinstadt.
Es ging um die Akkreditierung.
Es ging erstmal darum, das Parkhaus zu finden. Da musste man schon mal durch eine Adidasler Straße finden, die auch so lang ist, wie wahrscheinlich Straßen in New York sind und von mehreren Querstraßen unterbrochen. Das war schon schwierig und dann ging es um die Akkreditierung.
Aha.
Und ich bin jetzt, glaube ich, so gut getestet, wie noch nie ein Mensch getestet worden ist. Mit zwei PCR-Tests und zwei Schnelltests. Und es ging dann am Ende trotzdem nicht richtig, weil es dann ganz verrückte Regelungen
okay.
gibt. Aber das war schon so, glaube ich, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns bei der Euro jetzt blühen
das heißt,
wird.
Die Arbeitsbedingungen eines Reporters in diesen Corona-Zeiten sind allein aus diesen gerade von Ihnen angeführten Gründen anders als sonst?
Ja, also man weiß, wenn man die persönliche Betroffenheit mal weglässt, die ist natürlich, kommt insofern dazu, dass man ständig an allen Ecken und Enden sich um Dinge kümmern muss, um die man sich sonst nicht kümmern muss, die natürlich auch Substanz kosten. Aber es wird natürlich auch vom Arbeitsablauf her völlig anders, weil man an die Leute nicht mehr rankommt.
Bedeutet natürlich auch die Angst der Organisatoren, also sprich der UEFA, die Angst vielleicht auch des deutschen Teams oder der deutschen Mannschaftsführung, dass da Corona-technisch was passiert, ist entsprechend groß?
Die ist sehr, sehr groß. Also es kann man mal, die Reporter, die so ein bisschen länger dabei sind, hatten immer wieder mal die Möglichkeit, wenn man vors Hotel geht oder so, dass dann der Jogi Löw mal zufällig vorbeiläuft und so. Sowas kommt überhaupt nicht mehr vor, denn wenn Jogi Löw mir begegnen würde, würde das bedeuten, dass die Blase nicht dicht ist.
Okay.
Und dann hätten die Deutschen ein Problem. Also da gibt es tatsächlich, ist physischer Kontakt ist komplett ausgeschlossen.
Apropos, das wievielte fußballerische Großereignis ist es jetzt für Sie?
Also seit 2002 inklusive Japan und Korea damals.
Da kommen Sie auf knappe 20 Jahre.
Ja, das sind jetzt knappe 20 Jahre tatsächlich.
Welches war das schönste Turnier?
Naja, ich müsste natürlich jetzt Brasilien sagen wahrscheinlich. Das war es auch, aber nicht wegen dieses, also nicht aus Fangedanken. Fan dürfen wir ja nicht sein, nicht weil wir da 7-1 gewonnen haben. Aber so in der Nachbetrachtung war das schon was sehr, sehr Großes. Also wir hatten damals das Glück, dass wir uns bei der Quartierwahl für dieses zauberhafte Halbinselchen entschieden haben, wo auch die Deutschen gewohnt haben.
Campo.
Immer mit diesem rostigen Kahn da drüber fahren mussten. Und das war schon spektakulär. Dann im Sonnenaufgang über so einen Fluss, wo niemand wusste, ob Krokodile drin sind. Es waren keine drin. Das war schon sehr romantisch. Und die
Campo Bahia hieß
Campo Bahia.
Das Ding. Wobei Herzogenaurach, glaube ich, inzwischen eher an Malente erinnert.
Naja, sie versuchen ein bisschen es ans Campo Bahia anzulehnen. Sie führen immer Brasilien im Munde, alle Verantwortlichen.
Mhm.
Und sie haben versucht, das sozusagen von der Baustruktur her so ähnlich zu machen. Was ihnen nicht gelungen ist, ist einen Ozean nach Herzogenaurach zu transportieren. Daran ist auch Oliver Pipierow gescheitert. Aber sie versuchen, die ganze Struktur so zu machen, man bewegt sich auf einen Marktplatz zu, miteinander und so. Das ist immer so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, in dem Fall ist es gar nicht so verkehrt, weil die Stimmung diesmal wirklich wichtig ist und von innen kommen muss. Es gibt keine Stimmung von außen, es gibt keine Fanmeilen, es gibt keine Spaliere am Bus. Die Stimmung innen ist schon wichtig.
Ist das eine Konsequenz aus dieser misslungenen WM 2018, wo die Stimmung ja ganz offenkundig nicht gut war, im Gegensatz zu 2014
das ist
Brasilien?
Mit Sicherheit, also ob es dann am Ende wirken wird, weiß man nicht, aber die Lektion ist jedenfalls gelernt. Also bei 2018 waren ja zwei Dinge. Das eine war, dass die Stimmung im Team schon nicht so richtig gut war. Man hat es hinterher erst so richtig rausbekommen, alt gegen jungen Generationen, Konflikt und so. Das war schon im Trainingslager so. Und dann war diese Quartierwahl natürlich dieses Watutinki war von einer spektakulären Scheußlichkeit, das muss man so sagen. Also das waren bunt bemalte Plattenbauten, dann ein hochherrliches Quartier und dahinter war nur Wald.
Mhm.
Und die Spieler haben immer erzählt, sie hätten ein bisschen Angst, in den Wald zu gehen, weil da die Patrouillen unterwegs waren, die es eigentlich nur gut gemeint haben, aber vor denen haben sie dann die Waldmenschen getauft und hatten ein bisschen Angst davor.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Christoph Knäher, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, der Mann, der über Fußball schreibt bei der Süddeutschen Zeitung, jetzt wieder ein großes Fußballturnier vor der Nase oder vor den Augen oder wovor auch immer hat. Ein Mann aus Bopfingen, Ostalb.
Jawohl.
Ein Kind des Landes Baden-Württemberg, Sendegebiet.
Sendegebiet, SWR sozialisiert.
Ja, tatsächlich.
Ja, ja. Ja? Oder SDR, wie es damals heißt.
Also wir reden dann von den 80ern und 90er Jahren.
Quasi, genau, ja. Ansonsten, ich könnte da auch Schwäbisch schwätzen, aber es gibt wahrscheinlich auch Hörer aus anderswo.
Aber das war schon mal beeindruckend, diese 2 Sekunden. Sie haben aktiv Fußball gespielt?
Ja, ich habe aktiv Fußball gespielt, solange bis mir das linke und das rechte Knie dazwischen gekommen sind.
Also
das,
Kreuzband?
Nee, ein
Meniskus?
Auch. Also das waren alles Kollateralfolgen, aber ist wirklich eine komplizierte Geschichte, ist sozusagen ein bisschen ein Geburtsfehler sozusagen. Also das war dann nicht mehr zu machen.
Wie weit wären Sie ohne Knie gekommen?
Ja, das ist ja jetzt natürlich eine super Frage, weil es ja den Gegenbeweis nicht gibt. Also ich glaube nicht so weit. Ich war auch kein Fußballer, ich war Torwart. Das war damals, als ich angefangen habe, noch ein großer Unterschied. Heute nicht mehr so. Damals war es noch ein großer Unterschied. Damals waren es die nicht so kicken können.
Okay, aber das hat sich, glaube ich, fundamental geändert.
Absolut, ja.
Also von Neuer sagt man ja, der könnte möglicherweise sogar zweite Liga spielen.
Also zu den Zeiten, wo man wirklich noch im Training zuschauen durfte, als Reporter darf man ja fast nicht mehr, hat man wirklich gesehen, dass der wirklich kicken kann. Also das ist jetzt kein Gerücht und kein Mythos, sondern der kann wirklich richtig gut Fußball spielen.
Wie sind Sie dann zum Fußballreporter geworden?
Ja, wie man halt, also die Geschichte ist wirklich ein bisschen kitschig, aber ich habe, wenn ich sozusagen mit 11 oder 12 oder 14 gefragt wurde, was ich sein will, bei mir gab es nie den Feuerwehrmann und den Astronauten und es gab auch nicht irgendwie was Abgefahrenes, es gab auch nicht, keine Ahnung, den Goldgräber oder so oder den Eremiten. Ich wollte eigentlich immer über Fußball schreiben. Aha. Und das ist mir dann tatsächlich auch gelungen. Und nach einem Studium habe ich mich einfach irgendwo quer durch die Republik beworben und dann hat es mit einer kleinen Tour durch die Republik von Bremen über Berlin nach München auch geklappt.
München jetzt seit?
München bin ich jetzt seit 2005. Aha. Also ich durfte sozusagen, also mein erster Text bei der Süddeutschen ging über den Bau der Heiligen Arena, beziehungsweise über die Eröffnung der Arena.
Und seit wann begleiten Sie die Fußballnationalmannschaft?
Schon ein bisschen früher, seit 2002.
20 Jahre.
So, ja,
dicht dran.
Ja, ja.
Wobei die Arbeitsbedingungen sich vermutlich schon deutlich, nicht nur wegen Corona, sondern sich auch ansonsten deutlich verändern.
Also ich bin jetzt inhaltlich dichter dran als früher, weil man halt die Leute kennt und die Kontakte hat und die sogenannten Netzwerke hat, aber physisch sind wir natürlich weiter entfernt denn je. Weil je wichtiger diese Branche wird und je wichtiger die Menschen werden, desto mehr wird natürlich abgeschottet und jetzt die Pandemie trägt natürlich dazu bei, dass man eigentlich gar nicht mehr rankommt, klar.
Dann gibt's ja so eine Regel, dass ich glaube, jetzt in so einem Trainingslager pro Tag ein oder zwei Spieler auf die Tribüne gesetzt werden und die Journalisten dürfen Fragen stellen. Mit anderen Worten, alles, was Exklusivität verspricht, kann nicht mehr stattfinden.
Es gibt dankenswerterweise für größere Zeitungen wie uns gibt es noch eine gewisse Exklusivität, aber die findet natürlich in diesen Tagen jetzt auch virtuell statt. Also man kann parallel zu diesen Pressekonferenzen auch immer Spieler anfragen und dann werden die Spieler gefragt und dann kriegt man ein Ja oder ein Nein. Mhm. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir manchmal auch noch einen Einzeltermin kriegen und bei den bisherigen Turnieren war es dann halt so, dass man dann halt so konspirativ in irgendeinen konspirativen Raum verbracht wurde und dann wurde einem der Spieler zugeführt und dann durfte man sozusagen 20 Minuten lang miteinander sprechen, immerhin live und face to face, musste dann durch das Interview dann in die entsprechenden Kanäle hinterher schicken zum Autorisieren. Ja. Und das gibt's jetzt immer noch, aber man schaltet sich jetzt halt per Zoom zusammen. Da bleibt schon was auf der Strecke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Die Fußball-Europameisterschaft und das Innenleben der deutschen Fußballnationalmannschaft, darüber reden wir mit Christoph Knehr, der für die Süddeutsche Zeitung seit vielen Jahren über Fußball und die Nationalmannschaft berichtet. Stimmung ist gut, eindeutig, oder gibt es so ein paar Problemchen und Schwierigkeiten am Rande?
Also man ist ja immer so ein bisschen auf die Verbandspropaganda angewiesen. Die erklärt uns natürlich, wie toll die Stimmung sei. Man hat aber schon so das Gefühl, dass die Stimmung auch wirklich gut ist, wenn man die Gruppe so ein bisschen kennt. Aber natürlich gibt's immer irgendwelche so kleine Herde, die angelegt sind und die man beobachten muss. Und
zum Beispiel?
Naja, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, ich glaube nicht, dass das eine große Sache wird, aber man muss schon mal drauf gucken, wie der wirklich rasend ehrgeizige Joshua Kimmich dann reagiert, wenn er vielleicht dauerhaft auf der rechten Seite spielen muss. Der macht das, weil das für den Erfolg macht und weil das alles Profis sind und sie lieber mit Pokal als ohne dastehen. Ja. Aber so richtig gern macht das nicht.
Aber zentral ist er doch wichtiger.
Zentral ist er wichtiger. Und eigentlich ist das eine spannende Frage auch für alle Hobbytrainer bis runter zur Bezirksliga oder bis zur Kreisliga. Die Grundfrage stellt sich nämlich, was ist dem Trainer wichtiger? Nehme ich lieber alle meine besten Spieler, nämlich die besten Namen, aha, und versucht die irgendwie übers Feld zu verteilen? Oder achte ich lieber auf die passende Struktur, nehme vielleicht einen Spieler rein, der nicht ganz so toll ist und lasse dafür einen tollen raus. Okay. Also die Frage ist, wenn er Kimmich nach rechts stellt, hat er alle tollen Namen, aber ob die Struktur passt, bin ich mir nicht so sicher.
Dann fangen wir doch mal von hinten an. Ja. Neuer ist gesetzt, muss man nicht drüber reden. Innenverteidiger Hummels plus Antonio Rüdiger, der ja eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat im letzten halben Jahr.
Ja. Also ich habe den Antonio Rüdiger ja auch aufgrund meiner mehrfach angesprochenen schwäbischen Herkunft natürlich auch beim VfB lange Jahre gesehen, als er ein junger Rüdiger noch war. Und da hat man nicht gedacht, dass man mal das Wort souverän über ihn sagen würde. Also der hat natürlich immer Ausstrahlung und Athletik gehabt, aber souverän war er eigentlich nicht. Und das ist er jetzt tatsächlich.
Also mit Hummels wird das funktionieren, obwohl die beiden bisher ja so gut wie nie zusammengespielt haben?
Ich glaube schon, aber das führt eigentlich im Grunde, man kann die Mannschaftsteile ja gar nicht mehr sagen wir mal, gesondert besprechen. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Aha. Und ich glaube, es wird dann funktionieren, wenn die Position davor, genau die Kimmich-Position, wenn die funktioniert, denn man muss den Innenverteidigern auch helfen. Man muss auch so einen Hummels schützen. Ein Sprinter war er nie und wird er auch nie mehr werden. Aha. Also man muss schon gucken, dass da vor der Abwehr die richtigen Leute stehen. Das führt genau zur Frage.
Wer wird das sein?
Ja, es deutet darauf hin, dass das tatsächlich Gündogan und Kroos sein könnten. Das hielte ich aber gegen Frankreich, glaube ich, ein bisschen für fatal.
Die sind zu langsam?
Ja, und es sind einfach Künstler und das ist auch gar nicht schlimm. Sie haben nicht dieses defensive Autoritätsgehen und Gefühl und ich glaube, dass man vor allem Ilkay Gündogan sogar was von seiner Stärke nimmt, wenn man ihn nach hinten stellt.
Aha. Wie ist es vorne, Gnabry oder Werner?
Also Werner würde ich sagen im Moment nicht. Also weil ich glaube, dass der Werner dann am Ende eine, wie heißt es so schön, immer eine Waffe sein wird, die reinkommt. Joachim Löw hat ja mal bei der WM 2014 bei der berühmten das Wort Spezialkraft geprägt. Ja. Damit meinte er die Spieler, die von draußen reinkommen, wenn der Gegner müde ist, die Spezialkräfte. Das waren damals, wenn man sich erinnert, im WM-Finale tatsächlich ja Schürrle und Götze. Das waren zwei Spezialkräfte, die das Spiel entschieden haben. Und ich glaube, dass im Moment Timo Werner zur Spezialkraft down oder upgegradet wurde, je nachdem, wie man es sehen mag.
Was ist mit dem Spieler, den man ja immer mal wieder in regelmäßigen Abständen zu einer Art Wunderspieler macht, mit Leroy Sané?
Ja, man wird sehen. Er war, glaube ich, schon in den Planungen drin, aber jetzt läuft ihm so ein bisschen dagegen, dass der Kai Havertz mit einem Champions League-Sieg anmarschiert und möglicherweise seine Planstelle einnimmt. Sané ist so ein bisschen ein Phänomen, das man aus vielen Jahrzehnten Fußball kennt, das es im modernen Fußball gar nicht mehr so gibt, dachte man. Ein Künstler, dem man so nachsagt, er läuft nicht so richtig mit nach hinten. Man tut ihm da ein bisschen Unrecht, glaube ich, aber so, er hat natürlich nicht dieses defensive Verantwortungsgefühl, das andere da vorne haben.
Eins noch kurz zum Schluss. Wirkt das 0-6 gegen Spanien noch nach? Was denken Sie?
In der Öffentlichkeit wird es in dem Moment nachwirken, wenn man gegen Frankreich verloren haben wird. Dann wird es sozusagen zusammen kritisiert werden. Wenn man gegen Frankreich gewinnt, dann wird es vergessen sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Christoph Knäher, der für die Süddeutsche Zeitung in München berichtet und schreibt und auch bei dieser Fußball-Europameisterschaft die deutsche Mannschaft begleitet. Gestern Herzogenaurach. Heute Stuttgart und morgen?
Morgen München, ganz banal. Ja.
Was passiert morgen?
Ja, morgen wird man sich halt, das Schicksal, was uns in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen drohen wird, man wird sich dann halt von zu Hause oder aus der Redaktion in irgendwelche Kanäle einwählen, um dort mit den Menschen zu kommunizieren. Also man muss jetzt da nicht mehr sozusagen täglich vor Ort sein. Man muss jetzt für sich selber eine Balance finden, wie oft bin ich da, wie oft bin ich nicht da. Das ist für uns alle was völlig Neues. Diesen Erfahrungswert gibt es einfach nicht.
Aber hat vielleicht auch Vorteile. Also ich habe nie die Kollegen vom Fernsehen beneidet, die dann vor irgendwelchen verschlossenen Türen standen und über die Nationalmannschaft irgendwas erzählen sollten.
Ja, die tatsächlich das Wetter interpretieren und die Farbe der Außenfassade, das ist nicht so einfach und das muss man eigentlich fast eher bewundern.
Ja. Also der Plan für die nächsten drei Spiele ist insofern klar. Dreimal spielt Vorrunde die deutsche Mannschaft in München.
Ja.
Damit ist auch für Sie klar, was passiert. Ins Stadion kommen Sie rein?
Ins Stadion kommt man, aber man kommt natürlich in einem weit geringeren Kontingent. Also normalerweise sitzen große Zeitungen natürlich mit 3-4 Menschen da im Stadion, um dann Seiten zu füllen, sowohl online wie auch im guten alten Print. Aber im Moment wird es so einen Menschen wohl pro Redaktion da rein spielen.
Haben
da rein
Sie sich schon aufgeteilt?
Ja, wir sind gerade dabei. Macht? Wir sind gerade dabei, ja.
Okay.
Aber ja auch, die UEFA macht dann ja auch Pläne. Man ist da ja sozusagen in Gottes Hand. Man stellt eine Anforderung und muss dann schauen, ob die UEFA einen akzeptiert.
Also ich weiß von unseren Sportkollegen, Hörfunk wie Fernsehen, dass die natürlich, was das Disponieren jetzt der weiteren Planung angeht, überhaupt nicht wissen, wie es dann entsprechend weitergeht, wo man hinfahren kann, wo nicht. Also bei Ihnen wird es nicht sehr viel anders sein.
Es sind ja zwei Sachen, die an diesem Turnier völlig neu sind. Das erste ist dieses sogenannte Quer durch Europa-Turnier, das man überhaupt nicht abschätzen kann. Das gab es ja auch wirklich noch nie, wo man dann hinkommt. Und die Pandemie erschwert es natürlich, weil man natürlich gar nicht weiß, wenn man jetzt im Viertelfinale oder im Achtelfinale könnte es London sein, dann weiß man ja gar nicht, was ist jetzt in London. Wenn ich da jetzt zu diesem Turnier, zu diesem Spiel fahre, bin ich dann für alle weiteren Spiele gesperrt, weil ich in einer Quarantäne sitze oder vielleicht auch nicht oder vielleicht auch doch. Ja. Das ist völlig offen und ich glaube, dass wir noch nie so sehr von der Hand in den Mund geplant haben wie diesmal und es geht aber auch gar nicht anders.
Wie ist es eigentlich mit den Zuschauern? Gibt es da jetzt eine einheitliche Regelung?
Na, es gibt inzwischen klare Zahlen, in welcher Stadt wie viele Leute rein dürfen. Aber das sind nicht immer die gleichen Zahlen. Also in St. Petersburg zum Beispiel wird es ein volles Stadion geben, während in München halt diese berühmten 14.000 ins Stadion dürfen.
Ja, und Kontrolle dann täglich, was Corona angeht, die Testung?
Also wir Reporter auf jeden Fall täglich. Wenn man in Herzogenaurach im berühmten sich befindet, dann muss man einmal den berühmten PCR-Test mitbringen und dann täglich sich schnell testen lassen. Sobald man es aber wagt, die Blase Herzogenaurach zu verlassen, um nach München oder sonst wohin auszubüchsen, braucht man wieder einen neuen PCR-Test, um wieder anreisen zu dürfen.
Also in der Summe absolutes Neuland für Sie und für die Kolleginnen.
Es ist völliges Neuland und es könnte schon sein, dass es ein bisschen ein anderes Turnier wird, wo man mehr am Computer und mehr am Telefon sitzt, um mit Leuten zu sprechen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Die Hansi Flick Story, so heißt das Buch, das unser heutiger Gast Christoph Knäher von der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Warum ein Buch und warum eins über Hansi Flick, Christoph Knäher?
Also da muss ich jetzt sozusagen die Verdienste von mir weisen. Also das ist natürlich einfach eine Anfrage gewesen, die mich dann aber schon interessiert hat, weil es eben nicht um eine klassische Biografie ging. Da weiß ich gar nicht, ob da genügend Material, genügend Tiefe drin steckt. Das will der Hansi Flick im Übrigen auch nicht, also jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt. Und die Idee war, dass man eben dieses Märchen erzählt, in dem Moment, als er Cheftrainer, also Übergangstrainer werden durfte und dann innerhalb von 36 Spielen und nur 9 Monaten plötzlich zum Welttrainer wurde. Das ist ja eine Entwicklung, die niemand voraussehen konnte. Und das Buch beschränkt sich im Grunde auf diesen kurzen, kompakten Zeitraum.
Wie hat er reagiert, Hansi Flick, als er erfahren hat, dass Sie das Buch machen?
Ja, also ich glaube nicht, dass er Jubelsprünge gemacht hat, aber ich glaube, sagen zu können, dass wir uns gut genug kennen, dass er wusste, das ist jetzt kein Freund, der das schreibt, aber da wird auch kein Schindluder getrieben.
Also gut genug kennen heißt, es gibt eine Form von Vertrauen, Vertrauensverhältnis und gleichwohl auch eine professionelle Distanz.
Genau, also es gibt ein Vertrauensverhältnis, in dem aber immer klar ist, dass wir an den unterschiedlichen Ecken des Schreibtisches sitzen und wo auch immer klar ist, dass der andere automatisch ein bisschen was zurückhalten muss und nicht aufmachen kann. Das bringt der Job mit sich.
Von wem haben Sie am meisten über Hansi Flick erfahren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube von den Spielern. Also am meisten habe ich zum Beispiel von einem, wie Hansi Flick im Übrigen auch, gerne unterschätzten Menschen erfahren, nämlich von Miroslav Klose, der, glaube ich, auf einem relativ ähnlichen Weg ist wie der Hansi Flick. Also beim Flick hat man ja auch gesagt, wie soll so ein stiller, braver Harmoniker jemals so ein Haifischbecken durchschwimmen und so eine Mannschaft straff führen können. Und bei Miro Klose ist es ja auch so, dass der, wenn der spricht, ganz leise spricht und so ein bisschen so gar nicht so anguckt. Aber der hat sich unglaublich gestrafft über all die Jahre, auch mit seiner Auslandserfahrung. Und der ist jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg. Der will ja auch Trainer werden oder ist ja auch Trainer inzwischen. Und ich könnte mir einen ähnlichen Weg vorstellen.
Und hat auch Klose den FC Bayern München verlassen mit der bemerkenswerten Ansage, über meinen Karriereweg entscheide immer noch ich.
Ja, und das ist tatsächlich sowas, wo man dann merkt, dass da ein durchaus ein straffer und klarer Mensch hinter diesem vermeintlich blassen Klose steckt. Und das ist natürlich, führt auch so ein bisschen rein in die Zerwürfnisse, die es beim FC Bayern damals gab, denen man schon so ein bisschen zuletzt in Fraktionen aufteilen konnte. Und der Miro Klose gehört mit Sicherheit zur Hansi Flick-Fraktion.
Dann gibt es die Fraktion, ich weiß gar nicht, ob er so stark ist, dass er eine eigene Fraktion anführt, jedenfalls den Sportdirektor Hasan Salihamidžić, der im Konflikt mit Hansi Flick welche Rolle gespielt hat?
Naja, das ist relativ schwierig zu sagen. Also natürlich ist das die andere Fraktion, aber das ist nicht die Fraktion Salihamidžić, der erste eher ein untergeordnetes Mitglied der Fraktion Hoeneß, glaube ich, so muss man sagen. Wobei auch da die Fraktionen wie in der anständigen Politik auch gewechselt haben. Also das war schon im Fluss. Also das ist schon, wenn man es mal sich anguckt, interessant. Flick war am Anfang, oder Hoeneß war am Anfang eigentlich ein Flickmann und hat den Hansi Flick auch geholt und er hatte auch die Idee dafür, auch wenn das offiziell nicht so klar gesagt wird. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt und die, sagen wir mal, die Hoeneß-Salihamidžić-Fraktion stellt es quasi so dar, dass ihr missfallen hat, dass der Trainer Flick so offensiv in die Personalpolitik hineingeredet hat, das auch über die Medien gemacht hat, ohne den Verein darüber zu informieren. Und so hat es sich dann so langsam entwickelt und am Ende war einfach gegenseitig kein Vertrauen mehr da.
Die Gegner von Salihamidžić haben immer auch öffentlich dann lanciert, er sei eigentlich mit seinem Job überfordert. Ist er das aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, das steht uns jetzt nicht zu, das so von außen zu betrachten. Wir sind nicht auf den Fluren oder selten auf den Fluren. Man kann es nicht wirklich beurteilen. Was wir machen können, ist uns die Transferbilanz anzuschauen. Die Fraktion Hoeneß feiert die Transferbilanz von Salihamidžić. Ich glaube, man muss sie schon ein bisschen kritisch angucken.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit unserem heutigen Leutegast, mit Christoph Kneer von der Süddeutschen Zeitung. Schöne Grüße von Bärbel Müller aus Mönchsdeggingen. Mhm. Die schreibt, dass sie vor 30 Jahren bei Radio Nordschwaben mit Ihnen zusammengearbeitet hat.
Jetzt ist so, da steigen mir warme romantische Kindheitserinnerungen jetzt in mir auf.
Auch was das Radio angeht?
Ja, ich habe das sehr gemocht, das Radio. Wobei das damals natürlich schon so ein bisschen, also das ist, glaube ich, nicht mehr mit dem vergleichbar, was man heute macht. Wir durften damals Anarchie betreiben und unsere eigenen Schallplatten, liebe Kinder, es gab mal Schallplatten, durften wir mit ins Studio schleppen und dann selber auflegen und uns selber das Musikprogramm ausdenken.
Was haben Sie gespielt?
Das war schon super.
Was für Musik haben Sie gespielt?
Ja, es gab noch einen Kollegen, der war sehr von der Hardrock-Fraktion, den ich immer so ein bisschen bremsen musste. Aha. Aber es waren Gitarren zu hören, sagen wir es mal so.
Schwere Gitarren.
Auch das, ja.
AC/DC.
Auch.
Härter.
Also jetzt nicht tagsüber um 11.07 Uhr, aber um 20 Uhr vielleicht.
Ansonsten, wir haben über Hansi Flick gesprochen, den Trainer, den Sie jetzt in einem Buch porträtiert haben, den man ja immer genannt hat, den freundlichen, netten Hansi, dem alle Welt gesagt hat, er ist ein wunderbarer zweiter oder dritter Mann. Ja. Aber niemand hätte ihm zugetraut, aus dem FC Bayern München in anderthalb Jahren diese Geschichte zu machen. Erklärung?
Naja, also das, allein der Name Hansi hat ja schon immer so dazu beigetragen, dass man ihn so ein bisschen wie den freundlichen Wellensittich von nebenan betrachtet hat. Und ich glaube, um es jetzt mal etwas zugespitzt zu sagen, es gab einen Menschen, der Hansi Flick das zugetraut hat, und das war Hansi Flick. Mhm. Ja? Und selbst Vertraute, wirklich enge, nahe Vertraute, haben gesagt, also das ist ein super, also als Interimstrainer die paar Wochen, der wird das mit seiner Harmonie, die Kabine braucht nach dem Kovac ein bisschen Harmonie, der wird das hinkriegen, hat auch genügend Ahnung vom Spiel und der wird die Strecke, bis ein guter, richtiger, neuer Trainer kommt, wird er seriös moderieren. Dass das dann selber ein Trainer, dass der plötzlich andere Seiten gezeigt hat, der kann ja auch eine Härte plötzlich drin haben, die man an ihm nicht erwartet hat, die aber in ihm drin steckt. Und so hat er auch Vertraute überrascht.
Und er hat ein paar Stellschrauben richtig gedreht, Alaba in die Innenverteidigung zu nehmen, Boateng wieder aufzubauen.
Ja, er hat Stellschrauben gedreht und vor allem hat er sie einfach klar gedreht und von Anfang an. Also man ist in die Kabine gegangen, hat der Mannschaft sofort gesagt, das ist jetzt meine Achse, wir haben im Moment keine Achse. Ja. Wir werden jetzt, der Alaba spielt immer innen, der Kimmich spielt immer innen, der Müller spielt immer. Und mit so ein paar klaren Sätzen hat er sozusagen erstmal ein Gerüst gebaut und auf diesem Gerüst konnte dann was entstehen.
Apropos Alaba, was ich mich immer gefragt habe, ein Typ, der auch so nett und freundlich und sympathisch rüberkommt, verlässt offenkundig den FC Bayern München, weil Real Madrid jetzt irgendwie nochmal 2, 3 oder 4 Millionen Euro mehr im Jahr bezahlt.
Uli Hoeneß würde sagen, das ist der Piranha. Denn der Piranha ist ja dieser berühmte Berater, den jetzt inzwischen auch sich der Kingsley Coman bei Bayern genommen hat, was die Bayern natürlich auch in Angst und Schrecken versetzt. Ich glaube, die Sache mit dem Geld muss man einmal ganz klar erklären. Es geht beim Geld nicht ums Geld, so blöd, wie es sich anhört. Also die akademische Größe, ob das jetzt 12 oder 16 Millionen sind, ist ja im Grunde wirklich völlig egal. Und das ist eigentlich auch den Spielern völlig egal. Da geht es tatsächlich um Wertschätzung. Also die lesen an der Summe X, lesen die Wertschätzung oder ihr Standing im Kader ab. Und wenn Alaba X verdient und aber genau weiß, der Neuzugang Hernandez verdient X plus X, ich Alaba spiele aber und Hernandez spielt aber nicht, dann geht er natürlich zum Verein und sagt, ja Freunde, ich will aber auch X plus X verdienen, ich spiele ja und der nicht. Aha. Und darüber funktioniert es dann, ich glaube, um die wahre Summe geht's am Ende gar nicht mehr, denn die müsste ja bei solidem Lebenswandel für Generationen von Alabas noch reichen.
Und dass das unter Umständen den eigenen Ruf beschädigt, ist denen wurscht oder spielt das gar keine Rolle?
Ich glaube, das kommt gar nicht so richtig an bei denen.
Sie hatten beruflich gesehen mit zwei Menschen zu tun, beides hat dann auch einen unterschiedlich tragischen Hintergrund. Mhm. Das eine ist Gerd Müller, das andere Robert Enke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Christoph Knehr, der seit vielen Jahren für die Süddeutsche Zeitung schreibt, über Fußball berichtet und der mit Robert Enke verabredet war für den Tag, nachdem er sich dann eigentlich vor den Zug geworfen hat. Können Sie sich noch daran erinnern, was in Ihnen vorging, also als Sie von der Meldung gehört haben?
Also mir, wenn wir jetzt beginnen, darüber zu reden, läuft es mir jetzt noch kalt den Rücken runter. Ich kannte den Robert Enke relativ gut. Er wusste, dass ich mal Torwart war und auf der Ebene hatten wir mal irgendwie beim DFB ein gutes Torwartgespräch und sind so ein bisschen in Kontakt geblieben. Und dann gab es da diese etwas mysteriöse Krankengeschichte, die man nicht durchschauen konnte damals. Es hieß, er hätte Darmprobleme und so. Und wir hatten ein Interview verabredet tatsächlich und er hat im Interview zugestimmt. Und ich hatte, jetzt wird es wirklich eigentlich ein bisschen gruselig, ich hatte das Zugticket schon gekauft. Da steht drauf, ich glaube 10. November oder sowas, 2009 nach Hannover. Und ich saß wirklich abends bei mir zu Hause und habe mich vorbereitet auf das Interview, hatte Sachen ausgedruckt und mir so eine Gliederung gemacht. Und dann rief tatsächlich ein Kollege mich an und sagte, der Spätdienst hatte in der Redaktion und sagte, ich glaube, Robert Enke ist tot. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt, mit sowas macht man bitte keine blöden Witze. Und es war aber ein Kollege, der solche blöden Witze definitiv nicht macht. Und es war ja am Anfang auch noch nicht ganz klar, ob es Enke ist oder ob man den Namen rausgeben kann. Und er war es dann tatsächlich. Und ich habe eine Dienstreise abgerechnet, die ich nie angetreten habe. Das ist wirklich ausgesprochen gruselig.
Ahnten Sie eigentlich von diesen psychischen Verwerfungen des Robert Enke?
Nein. Also man wusste, dass das ein sehr feinfühliger, reflektierter junger Mann ist, dem die Karriere auch nicht immer gut mitgespielt hat, obwohl das ein unglaublich begabter Torwart war. Auch das hätte mich sozusagen fachlich interessiert, wo das hingegangen wäre. Er wäre wahrscheinlich auch in die Ära Neuer hineingeraten. Aber das war ein sehr reflektierter junger Mann, viel leiser als so die üblichen Protagonisten in der Branche, überhaupt kein Poser. Mhm. Aber was da dahinter steckt, konnte niemand ahnen.
Auch ein eher leiser Mensch war Gerd Müller, der Bomber der Nation, so hat man ihn dann irgendwann mal genannt. Sie haben, glaube ich, das letzte Interview mit ihm gemacht.
Ich weiß nicht, ob es das letzte war, aber
eines der letzten.
Eines, ja, das mit Sicherheit. Das war anlässlich seines 60. Geburtstags und da merkt man, er ist jetzt gerade 75 geworden, ist also auch schon sehr, sehr, sehr lange her. Und es war ein unglaublich angenehmes Gespräch, daran kann ich mich gut erinnern. Wir haben uns über seine Heimatstadt unterhalten. Er kommt ja aus Nördlingen, das ist nicht so wahnsinnig weit von meiner Heimat weg. Wir haben ja vorher über Radio Nordschwaben gesprochen, meine Jugendsünden, das war ja genau in Nördlingen. Und der hat einfach super Geschichten erzählt, der Gerd Müller. Also einfach, der war ganz, ganz geerdet, ganz nah und hat super Geschichten erzählt.
Also ein Mann auch, dem das Schicksal nicht immer gut mitgespielt hat, der abgestürzt war, riesige Alkoholprobleme hatte, dann Uli Hoeneß, sollte man der Fairness halber auch sagen, absolut. Hat die damals wieder zurückgeholt zum FC Bayern.
Ja, ja, ja. Und es ist ja sicherlich jetzt auch nachträglich gesehen müßig, darüber zu spekulieren, was daran jetzt selbst verschuldet war, was der Druck der Branche war, was einfach Pech war. Man weiß es nicht. Aber ich habe dieses Gespräch in wunderbarer Erinnerung. Und meine Lieblingsgeschichte ist immer noch die, er hat erzählt, als er noch in Nördlingen war und Fußball spielte und dann beim FC Bayern mal nach München gereist ist, um dort, ich glaube, den Vertrag zu unterschreiben, sogar in München, war am selben Tag aber in Nördlingen Betriebsfußball von seiner Firma. Und er wollte unbedingt mitspielen und er hat einen Freund dabei gehabt, der ihn zurückgefahren hat über diese bekannte Straße. Da war ein Riesenstau und er hat mir, glaube ich, gesagt, seine Bundeswehrkolonne gewesen und er kam zu spät und dort haben sie schon geraunt, der Müller kommt nicht mehr. Dann kam der Gerd Müller zur Halbzeit. Aha. Und dann habe ich ihn gefragt, ja und wie stand's da? Dann hat er gesagt, ja 0-1. Und dann habe ich gefragt, ja wie ging's dann aus? Ja 4-1. Und dann habe ich gesagt, ja wer hat die vierte Tore geschossen? Ja ich.
Okay.
So, das habe ich noch so in Erinnerung.
Der Blick nach vorne bedeutet in unserem speziellen Fall der Blick auf die Fußball-Europameisterschaft, die heute Abend in Rom mit dem Spiel Türkei gegen Italien beginnt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit dem Fußballreporter Christoph Knehr. Heute startet die Fußball-Europameisterschaft. Deutschland hat eine ordentlich besetzte Vorrunde mit Frankreich, mit Portugal und mit Ungarn. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
Naja, es ist normalerweise ja, sagt man so leichthin, ein Nachteil. In diesem speziellen Fall könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ein Vorteil ist, weil sozusagen die, wie das so schön heißt, die Sinne vom ersten Moment an geschärft sind. Das ist natürlich schon ein umgekehrtes Turnier. Es beginnt eigentlich mit Endspielen. Normalerweise endet ein Turnier mit Endspielen. Das beginnt eigentlich mit Endspielen. Aber ich glaube, speziell für Joachim Löw ist das eine gute Konstellation.
Ist es ein Vorteil, dass Mats Hummel hinten wieder in der Abwehr spielt?
Wird man sehen. Ich glaube, wenn man die Struktur der Mannschaft anguckt, ist wahrscheinlich Führung und Kommunikation auf dem Platz wichtig. Das kann Thomas Müller natürlich noch besser. Ob der Mats Hummels jetzt sozusagen fußballerisch zwingend noch nötig war, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, die Figur Hummels wird der Mannschaft, glaube ich, schon gut tun.
Ist es ein Nachteil, dass die deutsche Mannschaft immer für ein Gegentor gut ist und dass die Chancenverwertung verbesserungsfähig ist?
Ja, das sind die beiden Baustellen. Eine vorne, eine hinten. Ich glaube, wenn man über Deutschland redet, wird das, glaube ich, ein Trainerturnier werden. Also ja, es wird Joachim Löws letztes Turnier. Und die entscheidende Frage für den Ausgang des Turniers, da bin ich fest überzeugt, ist, in welchem Aggregatzustand wir Joachim Löw erleben. Also er hat verschiedene Aggregatzustände. Es gibt den normalen und es gibt ihn geerdet, das war 2014, und es gibt ihn aber auch schwebend, das war 2018. Das ist nicht gut gegangen. Und ich glaube, dass er dieses straffe und taffe Coachen von 2014 Brasilien wieder braucht. Und dann wird das auch funktionieren. Dann wird die Führung in die Mannschaft hineinschwappen und dann wird die Konzentration da sein.
Und er ist intelligent und lernfähig. Von daher können wir die Hoffnung haben, dass es auch in diesem Sinne funktioniert.
Das glaube ich. Also jedenfalls das, was man zuletzt gehört hat von ihm, klang so. Man möchte es jetzt aber schon auch sehen.
Was ist mit den anderen Mannschaften? Frankreich so stark als Weltmeister wie gedacht?
Ja, ich glaube, das ist jetzt keine originelle These, wenn man Frankreich zum Favoriten macht, aber man kommt nicht dran vorbei, glaube ich. Die haben wirklich eine Mannschaft, wo einem keine Baustelle auffällt auf den ersten Blick.
Die Spanier, die im Übrigen ein Corona-Problem haben?
Ja, die Spanier haben einen Schattenkader im Übrigen ja nominiert. Das haben wir die Deutschen gestern gefragt, den Oliver Bierhoff, ob das die Deutschen auch gemacht hätten. Sie sagen nein. Bei den Spaniern wird man sehen müssen, was da sozusagen am Ende auch davon übrig bleibt. Aber ich glaube, dass das immer noch eine gute Mannschaft ist, die genau weiß, was sie tut. Aber auf ihrer Höhe ist diese Mannschaft, glaube ich, nicht mehr.
Und dann Italien, eine Mannschaft, ein Team, das man immer auf der Rechnung haben muss?
Muss man immer auf der Rechnung haben. Es ist allerdings, die Leute müssen, die bisher Italien gewohnt sind, ein bisschen tapfer sein. Es ist ein neues Italien. Das sind ganz, ganz junge Spieler, also für italienische Verhältnisse junge Spieler. Das ist eine neue Mannschaft. Und für die Menschen, die aber Italien gewohnt sind, denen zum Trost kann man sagen, dass Chiellini und Bonucci immer noch mitspielen. Ich glaube, die spielen seit Erfindung des Fußballs und werden auch immer da spielen.
Dann England, eine Mannschaft, die auch immer vor Turnieren hochgehandelt wird und dann eigentlich immer hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
Ja, und diesmal könnte ich mir vorstellen, dass sie hochgehandelt werden und nicht hinter den Erwartungen zurückbleiben.
Okay.
Das ist schon eine Art Geheimfavorit, die Engländer. Wenn man sich das Champions-League-Finale auch angeschaut hat, da sind zwar viele Nicht-Engländer drin gestanden in den Teams, aber auch junge Engländer, die haben eine junge, gute Mannschaft.
Und dann die klassischen Außenseiter, die auch immer genannt werden, Belgien und Holland.
Genau, also Holland ist ja schon fast kein Außenseiter mehr, aber ich glaube, Holland ist nicht so stark diesmal. Die Belgier sind individuell super besetzt, aber da sagen die Fußballtraditionalisten immer, die haben noch nichts gewonnen und denen fehlt die Erfahrung auf diesem Niveau. Ich meine, irgendwann muss man halt mal anfangen mit gewinnen. Wenn, dann jetzt, aber ich glaube, für ganz durch reicht es nicht.
Wir sind am Ende der Sendung. Ihr Arbeitstag ist noch nicht rum. Was schreiben Sie als nächstes?
Der Arbeitstag beginnt jetzt. Ich würde mit dem Kollegen zusammen, haben wir uns mal überlegt, der letzte EM-Titel der Deutschen ist ja exakt 25 Jahre her. Aha. Das goldene Tor hat ein gewisser Oliver Bierhoff geschossen. Und wir wollten mal die Mannschaften vergleichen von 96 und 2021, inwieweit die sich mal gleichen oder nicht gleichen.
Viel Spaß und danke, dass Sie da waren.
Ich bedanke mich auch.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Christoph Kner.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.